Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Hallo und guten Tag beim Podcast der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne Seiler und ich bin heute zu Gast bei einem Künstlerkollektiv. Und bei mir sitzt ein Mitglied dieses Künstlerkollektivs. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vor.
Hallo, ich bin Mike Okay. Ich bin Mitglied des Kunstkollektivs Club 7 aus Berlin und Halle. Wir sind 6 Freunde, die sich in den 90er Jahren in Halle-Neustadt hinterm Block kennengelernt haben, beim Graffiti-Malen und seitdem Kunstprojekte zusammen machen, als Kollektiv.
Mike, wir sitzen hier in einer Halle, das ist deine oder eure Werkstatt oder euer Atelier, wie würdest du es bezeichnen?
Ja, genau, Werkstatt, Atelier. Ort der Zusammenkünfte, also wenn man sich mal nach da drüben umschaut, sieht man auch eine Anlage, das ist quasi die Leidenschaft von meinem Freund Ingo, der hier, wenn er das Atelier betritt, auch gleich mal so einen kleinen Morgenmix uns um die Ohren haut, also eigentlich ein ganz bunter Ort für ganz viele kreative Ideen.
Und das war oder ist mal eine Werkhalle gewesen? Hier in der Hordorfer Straße, das könnte man vielleicht auch dazu sagen in Halle.
Jetzt fragst du mich was. Also hier wurden ganz früher Leuchtreklamen für den Ostblock produziert. Später dann irgendwann Lampen, Wohnzimmerlampen, Hängelampen. Aber ich kann es jetzt zeitlich nicht richtig einordnen. Aber es ist, wir sind jetzt hier in einer 260 Quadratmeter Halle und hier spürt man auch noch so diesen Geist der alten Zeit, weil wir haben schon ein bisschen rumsaniert, aber es sind doch viele alte Fragmente noch sehbar und spürbar. Also wir haben hier einen großen rechteckigen Raum, der ist glaube ich 12 Meter breit und geht dann 20 Meter in die Länge. Wir haben 3,70 Meter hohe Wände, von innen sieht man sehr viel Backstein, viele Vorhänge, weil wir den Raum damals, als wir den übernommen haben, nicht unterteilen wollten, sondern so flexibel wie möglich bleiben wollten in der Aufteilung. Deswegen ganz viele Vorhänge, die man auf- und zuziehen kann und dadurch kleine Nischen bilden kann. Neben uns ist eine riesengroße reingezogene Wand, an der hängen Leinwände. Vor uns, hinter uns Fensterfronten. Morgens hat man hinter mir die Morgensonne. Hinter dir ist dann quasi ab Mittag die Mittag- und Nachmittag- und Abendsonne. Also es ist ein sehr heller Raum. Ja, was auch noch spannend ist, über uns, unter uns, rechts, links, alles Kreativschaffende. Meistens hört man Schlagzeuge, Bassgitarren aus allen Richtungen. Unter uns ist auch ein kreatives Kollektiv, Kollektiv plus X.
Brauchst du so ein kreatives Umfeld, um kreativ zu werden?
Nicht unbedingt, aber ich finde, es belebt ja dann auch so meinen Alltag. Ich schließe mich auch hier gerne alleine ein, ne? Was manchmal auch gar nicht so gegeben ist, wenn man als Kollektiv zusammenarbeitet. Und dadurch kann ich aber auch die Ruhe gut genießen und finde es schon ganz gut zu wissen, dass um mich drumherum Leute sind, die so ein ähnliches kreatives Mindset haben wie ich auch.
Wir wollen anfangen tatsächlich mit dem Kollektiv, weil euch gibt's ja schon sehr lange. Und vielleicht erzählst du tatsächlich mal von den Anfängen, bevor wir dann auf das kommen, warum wir gerade jetzt über euch sprechen.
Wir haben die Gruppe gegründet 1998. Und da sind wir alle noch zur Schule gegangen.
So, das hat man ja tatsächlich selten, dass erstens so ein Kollektiv so lange besteht, glaube ich, oder? Das ist so erwächst, fast wie so eine Band aus so einer Zeit, wo man noch zur Schule geht, wo man so cool ist. Aber so ist natürlich auch so ein bisschen die Kunst, die ihr damals gemacht habt. Also wie ist das genau entstanden? Du hast gesagt gerade eben hinter dem Block.
Genau, buchstäblich hinterm Block in Halle-Neustadt gibt's eine Hall of Fame, also eine große Wand, wo man legal Graffitis machen kann.
War die damals schon eingerichtet?
Genau, die gibt es schon seit den 90er Jahren und existiert immer noch. Es gab in Halle in den 90ern eine richtig gute, gut vernetzte Graffiti-Szene in Halle-Neustadt und in der Altstadt. Und wir haben uns damals kennengelernt, lieben gelernt, haben eine Crew zusammen gegründet und sind seitdem eigentlich permanent zusammen.
Wer gehört denn jetzt alles dazu, also von damals und auch heute noch?
Mich haben wir schon vorgestellt, der Mike, der Ingo Albrecht Hauser, Christian August, Dani, Christopher, der sich auch Lowski nennt, und Otto Baum.
Okay, wo sind die gerade alle?
Wir haben ja Sommerferien, die Hälfte ist irgendwie an der Ostsee oder in der Toskana. Und unsere Kita-Schließzeit ist leider schon vorbei, deswegen bin ich jetzt hier der Einzige im Atelier.
Club 7, weil sind das jetzt 7 Namen gewesen?
Naja, wir waren mal zu 7 und wie das so ist, im Laufe der vielen Jahre hat das dann mal gewechselt und sich neu zusammengefunden. Aber ich denke, wir sind, glaube ich, seit 2023 oder 2022 fest in dieser Besetzung, in der wir jetzt auch sind. Wir haben uns natürlich erstmal über einen gewissen Moment angeschnuppert, angenähert, bis wir gemerkt haben, das funktioniert ziemlich gut. Also nicht nur auf dieser künstlerischen Ebene, sondern auch auf dieser der persönlichen. Und das hat dann so weit geführt, dass wir dann auch gemeinsam an der Kunsthochschule in Halle an der Burg Ebichenstein studiert haben, unsere Abschlüsse gemacht haben und dann eben gemeinsam dachten, wie geht's denn jetzt weiter in der Zukunft? Wir haben, glaube ich, gar nicht lange rum überlegt und dachten, lass doch einfach eine GbR gründen, lass das Kunstkollektiv weiter bestehen und weiter den Weg zusammengehen, professioneller.
Und das ist dann der Club 7 und mit dem kriegt ihr Aufträge, wie läuft das?
Es hat sich schon während meiner Studienzeit so entwickelt, dass wir angefragt wurden für Ausstellungen, für Urban Art Ausstellungen, wo es um Graffiti ging, wo es um Straßenkunst geht oder ging. Es ist manchmal echt krass, so viele Jahrzehnte zurückzublicken und das aus dem FF alles immer noch zu können. Also man möchte meinen, ich müsste unsere Kollektivgeschichte im Schlaf können. Aber ich merke auch jetzt gerade, dass so viele Jahre dazwischen liegen, dass viele Details manchmal gar nicht mehr so deutlich sind. Weil eben aktuell immer noch ganz viel passiert und wir ganz viel zusammen aufsaugen. Deswegen verschwimmt manchmal so ein bisschen die Vergangenheit.
Also da muss ein Buch her, würde ich sagen. Da reicht eine Stunde Podcast nicht.
Nee, die reicht nicht.
Ihr trefft euch da an dieser Wand, wo ihr legal sprühen könnt. Ihr sprüht schon mit eurer eigenen Handschrift. Und jetzt, vielleicht erinnerst du dich, macht jemand was, was du toll findest. Kannst du dich an so eine Situation erinnern, als du noch Schüler warst und plötzlich eine Arbeit siehst von jemandem, wo du sagst, wow, ich glaube, den möchte ich näher kennenlernen, mit dem du jetzt auch immer noch zusammen abhängst im Club 7.
Es ist echt krass, mit den Gefühlen fast 30 Jahre zurückzureisen, aber natürlich habe ich die Sachen vom Ingo total geliebt damals und auch vom Christian und auch die figürlichen Sachen vom Christopher, vom Lowski. Und die verzaubern mich ja immer noch. Also wir sind ja nicht weniger kreativ geworden, sondern es hat sich so viel angesammelt an Input und Output, dass wir uns gegenseitig immer noch verzaubern. Ich glaube, darin liegt auch die Magie unseres Kollektivs, dass wir uns immer noch überraschen können und uns immer noch verzaubern und inspirieren können.
Du hast gerade das Figürliche angesprochen, was machen die anderen? Und dann kommen wir vielleicht auch nochmal zu deinem Part.
Naja, es hat sich über die Jahre bei jedem von uns so eine gewisse Handschrift entwickelt und auch gewisse Vorlieben entwickelt. Anfangs waren es ja Buchstaben, die uns verbunden haben. Jeder hat seinen Namen für sich gemalt.
Das ist dann der berühmte das Taggen, ne?
Man hat einen Graffiti-Namen, das ist das Tag oder der Tag. Also es gibt natürlich viele, die über die Jahre ihren eigenen Namen immer wieder gemalt haben. Ich glaube, dass das auch ein bisschen die Philosophie von Graffiti ist, dass man seinen eigenen Namen pusht und der Welt da draußen zeigt, hallo, ich existiere auch, das bin ich. Umso öfter man seinen Namen in der Stadt hinterlässt, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt man. Um es in der Graffiti-Sprache zu sagen, desto mehr Fame wird man auch. Also man erlangt eine gewisse Berühmtheit. Deswegen ja, ist es so, das Ding in der Graffiti-Szene, seinen eigenen Namen immer und immer wieder zu malen.
Würdest du sagen, ihr wart damals, also mit dem Bedürfnis, euch sozusagen der Welt mitzuteilen und zu sagen, hey, hier sind wir und wir bleiben auch hier, weil Graffiti sind schwer wegzukriegen, egal wo man sie hinmacht. Wart ihr da so eine Gruppe Halbstarker oder war von Anfang an die Idee, dass das eine Nachhaltigkeit hat und dass ihr da mehr wollt?
Also ich kann schon mal von mir sagen, ich war ein Halbstarker, ja. Aber wir waren jetzt keine Graffiti-Atzen oder so. Ich glaube, in den 90ern, als wir in der Szene waren, ging es noch sehr viel um Respekt und miteinander auskommen, sich gegenseitig respektieren. Die Hierarchien der älteren Maler und der jüngeren einzuhalten, zu verstehen. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Regeln im Graffiti. Das ist Wahnsinn.
Und also ist das so was Archaisches?
Naja, wenn du lange dabei bist, dann hast du natürlich einen ganz anderen Stellenwert als jemand, der noch nicht so lange dabei ist. Oder jemand, der sehr, 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 sehr viel und sehr laut seinen Namen pusht, hat einen anderen Stellenwert als jemand, der das nicht in dieser Deutlichkeit macht. Jemand, der ganz viel illegal malt, hat einen anderen Stellenwert als jemand, der nur unsichtbar in irgendwelchen Fabriken das macht. Und genau, so gab es damals so eine Art Hierarchie. Ich bin mir nicht sicher, ob es die heute immer noch so in dem Ausmaß gibt, weil man ja viele Dinge auch durch Social Media dann gleich posten kann, ohne dass man diesem Graffiti auf der Straße begegnen muss. Kann man es trotzdem sehen bei Instagram und Co.
Ah, okay. Und da warst du quasi Teil dieser Hierarchie und bist dann da aufgestiegen oder ihr zusammen?
Das kann ich gar nicht so sagen, aber mit Sicherheit. Wenn man sich überlegt, in den frühen 90ern haben wir angefangen, haben uns dann zu einer ziemlich kreativen Graffiti-Crew entwickelt, die sich nicht nur an die typischen Technikregeln halten wollte, sondern sich auch immer mehr geöffnet hat anderen Techniken gegenüber und einer anderen Formsprache gegenüber. Denke ich schon, dass wir eine gute Entwicklung hinter uns haben. Wie die Szene das jetzt aufgegriffen hat, kann ich gar nicht so sagen. Natürlich ist es erstmal befremdlich, wenn da jemand nicht mehr mit einer Sprühdose steht, sondern mit einem Pinsel. Das wirkt jetzt erstmal wie ein kleiner Regelbruch. Aber für uns war das Ausprobieren von neuen Techniken total wichtig. Wenn man mit seiner einen Technik, die Sprühdose, irgendwann an eine Grenze kommt, was will man denn da noch machen? Also dann ist die logische Schlussfolgerung, dass man sich eine neue Technik vielleicht sucht.
Das war der Pinsel zum Beispiel, was noch?
Das klingt jetzt sehr, sehr einfach, weil wir auch als Kinder schon einen Pinsel in der Hand halten, im Kindergarten, in der Schule. Diese Sprühdose, die hat ja auch was Rebellisches. Und davon auf einmal wieder wegzugehen, war schon ein krasser Sprung. Aber der Pinsel hat uns wieder neue Möglichkeiten eröffnet.
Was sind da noch für Techniken eingeflossen?
Jeder hat seinen Namen gemalt. Die Hintergründe, die Backgrounds, die wurden dann quasi gemeinsam einheitlich gestaltet. Es hat sich dann dahingehend entwickelt, dass die Buchstaben immer mehr in den Hintergrund getreten sind und man an einer Konzeptwand irgendwann nur noch gearbeitet hat. Also die Buchstaben lösen sich immer mehr auf in etwas Abstraktes. Und man erkennt heute noch unsere Graffiti-Herkunft, der Schwung, der Schwung aus dem ganzen Körper, aus dem Handgelenk, das wohnt immer noch bei jedem von uns drin.
Also sowas schweißt ja auch so eine Gruppe zusammen, wenn du ganz genau weißt, wer macht was, weil das ist ja auch bei der Entstehung von so einem Kunstwerk auch wichtig, wer hat welche Aufgabe.
Natürlich gibt's die, die keine Angst vor der weißen Wand haben und dann erstmal so ganz frei und rotzfrech eine erste Ebene schaffen. Und dann gibt's die anderen von uns, die erstmal das Ganze beobachten und ja immer mehr hineintauchen aus der Beobachtungsposition. Und das ist ja auch das Schöne bei uns, dass wir uns gegenseitig so viel Freiräume lassen, dass jeder, jede zu jedem Zeitpunkt eingreifen kann, sich rausnehmen kann, setzen lassen kann, wie so ein Spiel, wo es eigentlich gar keine Regeln gibt.
Die Regel ist vielleicht auch so das Ende der Wand?
Also wenn es ein Ende der Wand gibt, dann brechen wir die Wand auf und das haben wir auch gemacht. Also jahrelang haben wir quasi im zweidimensionalen Bereich die Wände bemalt und Wandmalereien erschaffen. Also parallel zu der Wandmalerei sind wir auch im öffentlichen Raum immer sehr neugierig unterwegs als Kollektiv, was die Straße als Spielplatz für sich hatte und auch als Atelier und Präsentationsraum. Gehen wir immer noch mit ganz neugierigen Augen durch die Straße. Und da liegen natürlich an den Straßenrändern auf Baustellen total viele interessante Gegenstände rum, altes Holz, alte Metallrohre, alte Gitter. Ja, und irgendwie konnten wir da nicht dran vorbeigehen und haben das Zeug einfach mitgenommen ins Atelier und versucht, daraus irgendwas zu bauen. Und das war für uns total spannend, diese Materialien in unsere Wandmalereien zu integrieren und sogenannte Collagen oder Assemblagen zu erstellen. Und so hat sich dann ein Relief an der Wand gebildet. Und dann ist natürlich der nächste Schritt zu versuchen, wie kann man das von der Wand in den Raum bringen. Das sind bei uns einfach große Installationen, die schon eine Größe haben, dass wir uns zu sechst auch wohlfühlen und, ich sag mal, so ganz banal ordentlich auch zu tun haben. Und meistens ist es so, dass jemand von uns anfängt, Christian nimmt eine Holzlatte, schraubt die irgendwo gegen die Wand, dann sieht der nächste von uns da schon wieder eine Inspiration, holt einen riesengroßen Leinwandstofffetzen vor, tackert den daneben oder dagegen und so entsteht nach und nach im Spiel die Kunst und die Auseinandersetzung mit den Materialien.
Wie sieht denn die Arbeit aus, wenn ihr zum Beispiel einen Auftrag habt? Also kann ich jetzt zu euch kommen und sagen, macht an die und die Wand oder an die und die Fläche oder an den und den Platz, an den und den Ort etwas, was XY symbolisiert, oder wird das konkreter formuliert?
Mit Club 7 machen wir sowas nicht. Mhm. Club 7 ist für uns die reine künstlerische Auseinandersetzung, ohne dass es Vorgaben gibt. Also es gibt immer Richtlinien, ne? Wenn man jetzt wir haben dieses Jahr im Kunstverein Hannover ein großes Projekt gehabt zu einer Gruppenausstellung in den riesengroßen, herrlichen Räumen des Kunstvereins Hannover. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die Ausstellung lief zu dem Thema Postvandalism. Und Postvandalism ist halt sehr stark an den urbanen Raum geknüpft. Und bei uns ist es so, dass wir mit den gesammelten Elementen, die sich ja hier schon zu einer Bibliothek oder Materialsammlung im Atelier zusammengestellt, die wir zusammengestellt haben in den letzten Jahren. Daraus bauen wir Installationen, unter anderem mit Holzlatten, mit Baustellengerüsten, mit Baunetzen, mit Bauplan, mit Holz, ausgesägte Holzelemente. Alles, was uns quasi beim Spielen mit dem Material Spaß macht und was aber auch eine gewisse Herkunft von uns zeigt. Und da sind wir eigentlich ständig aufmerksam und sammeln Materialien von der Stadt aus den Straßen heraus. Wir klauen nichts, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Was so herrenlos aussieht, in der Ecke liegt, kann schon sein, dass wir das mitnehmen. Oder ganz große Sperrholzberge, dass wir uns da einfach bedienen, uns die alten Materialien, die weggeworfen wurden, zu eigen machen und daraus wieder was Neues erschaffen. Wir sind ja, seitdem wir fertig mit der Uni sind, auf zwei Städte verteilt. Die eine Hälfte wohnt in Berlin, die andere in Halle. So, und damit wir auch im Training bleiben, müssen wir natürlich uns öfter treffen. Und das passiert mindestens einmal im Monat bei unserem Club 7 Lab, wo einfach neue Ideen in den Raum geschmissen werden, wo wir kreativ ins Arbeiten kommen und neue Dinge ausprobieren oder auch nicht. Es gibt eigentlich gar keine Regel. Meistens ist es aber so, dass wir das nutzen und von uns auch über einen gewissen Tellerrand gucken wollen. Es gibt ja auch bei uns niemanden, der das irgendwie wertet oder so. Also ich kann da ankommen mit einem Sack Zement und dann heißt es so, Leute, tut mir übelst leid, aber ich habe tierisch Bock, da jetzt irgendwas draus zu machen. Naja, dann mach mal. Und dann gucken wir, wie sich das dann integriert. Das mit dem Zement, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich bin ja noch nie mit Zement reingelaufen, aber es ist theoretisch alles möglich. Und dann ist eher die Spannung, über seinen eigenen Schatten zu springen und über seine eigenen Vorstellungen, die man so hat, zu springen und sich auf das einzulassen, was die Gruppe so liefert. Und auf der einen Seite klingt das vielleicht ein bisschen einschränkend, auf der anderen Seite breche ich aber aus meiner eigenen Logik heraus und es öffnet für mich eine Tür, die ich niemals aufgemacht hätte.
Alleine.
Die ich niemals alleine aufgemacht hätte. Und da geht man durch und entdeckt ein riesengroßes Schlaraffenland und neue Handlungen, auf die man alleine auch nicht gekommen wäre. Um es bildlich zu sagen, ist es wahrscheinlich so, dass wir uns so einen Ball immer gegenseitig hin und her werfen. Und je nachdem, wo der Ball ist, derjenige oder diejenige von uns macht so den nächsten Arbeitsschritt. Es passiert natürlich auch sehr viel parallel. Aber wir sind natürlich sehr viel damit beschäftigt, zu beobachten und uns darauf einzulassen. Was macht das mit mir, was ich da gerade sehe? Kann ich da anknüpfen? Stört mich was? Will ich was wieder zurücknehmen?
Das klingt auch so ein bisschen nach einem ununterbrochen auch aneinander wachsen.
Na klar, weil es entstehen ja auch ziemlich viele Reibungen. Das hat schon eine Weile gedauert, bis man erkannt hat, dass das Ego einem dann eher im Weg steht und es auch gar nicht darum geht, so viel wie möglich sichtbares Material von sich mit einzubringen, sondern dass er sich selbst als eine der vielen Schichten sieht, auf die reagiert wurde. Also auch wenn meine Linien, die ich am Anfang gemacht habe, nicht mehr sichtbar sind, sind ja die Reaktionen darauf immer sichtbar. Mhm. Also vielleicht ist auch die zweite Reaktion darauf nicht mehr sichtbar, aber die dritte oder die vierte. Also es scheint immer durch und man geht auf die allererste Ebene, ist man genauso eingegangen wie auf die dritte oder vierte oder zehnte Ebene. Wir haben irgendwann uns angewöhnt, uns dabei zu filmen, wie wir die Kunst erstellen oder die Installation erstellen oder die Wandmalerei, um auch dem Außen so ein Gefühl dafür zu geben, wie läuft eigentlich diese gemeinsame Arbeit ab.
Das ist krass, ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, aber natürlich auch nach so vielen Jahren auch durch diese Gewohnheit auch als total intensiv vor. Also irre, also 6 Leute da so unter einen Hut zu kriegen und da gemeinsam was zu gestalten und dann am Ende zu sagen, yo, das ist es.
Das geht, glaube ich, so gut, weil wir uns, naja, wir waren keine Kinder mehr, aber wir waren, kurz vorher waren wir noch welche. Das heißt, unser halbes Leben lang kennen wir uns schon, sind miteinander aufgewachsen, kennen unsere Charaktere, unsere Vorlieben, unsere Schwächen. Wir machen auch Reisen zusammen, unsere Kinder kennen sich. Also es ist wie so eine Familie.
Versuche einfach mal zu beschreiben, was ich sehe, wenn was entstanden ist, was ihr gemacht habt. Gerade so vielleicht auch eine aktuellere Arbeit.
Ich mach's mal bildlich, irgendwas Fiktives, ne? Wir nehmen jetzt mal eine Wandmalerei. Da stehen Farben, auf die wir uns geeinigt haben. Es gibt so gewisse Vorlieben für Farben. Das sind so Pastelltöne, das sind aber auch sehr viel Blautöne und Lila, auch Lachs. Die Farben sind immer da. Die beschert uns auch so ein gewisses Grundvertrauen. Ich würde jetzt sagen, das sind unsere Club 7 Farben. Die prägen einfach so das farbliche Bild unserer Arbeit.
So würde ich euch erkennen oder so erkenne ich euch sozusagen.
Mit Sicherheit. Sehr also schön. Wir sind sehr farbenfroh. Das würde auch gar nicht anders gehen bei 6 Leuten, die alle Lust auf Farbe haben. So, und die Wand wird erstmal mit diesen Farben grundiert. Großflächig, kleinflächig. Das sind Flecken, das können vielleicht schon Andeutungen von Figuren sein. Es kann sein, dass an der einen Stelle eine Figur angefangen wurde mit der einen Farbe. An der nächsten Stelle wird die weitergemalt. Dazwischen ist ein riesen abstrakter Freiraum aus Farbkomposition. Da sind wir meistens alle schon mit dabei bei der ersten Ebene. Und dann ist es ein weicher Übergang in die nächsten Ebenen. Also es kristallisiert sich dann heraus, in welche Richtung es so gehen könnte für manche von uns. Man sieht in den Farbverläufen, in den Farbübergängen schon etwas, wo man tiefer rein möchte. Dann kann es sein, dass man sich einen dünneren Pinsel im nächsten Schritt nimmt, mehr auf den Untergrund eingeht, indem man entweder eine abstrakte Geste macht, die gegen die Farbfläche dagegen stellt oder die Fragmente der figürlichen Sachen versucht ein bisschen herauszuarbeiten. Dann kann es auch sein, dass jemand mit einer anderen Farbe auf einmal um die Ecke kommt und einer großen Rolle und wieder eine große Freifläche macht und etwas zerstört, was man vorher gemalt hat, auf das man sich irgendwie geeinigt hat und dadurch vielleicht eine neue Freifläche schafft, die auch eine neue Tür bildet für etwas, was darin jetzt neu passieren kann. Und so verdichtet sich immer mehr eine Art Welt, in dem Ebene für Ebene übereinander gelagert wird. Also es kommt was dazu, es wird was weggenommen, es wird was weggekratzt, es wird was drüber gesprüht, es wird was abgerissen. Und das ist ein ziemlich spielerischer, intuitiver Prozess, auf den dann vielleicht noch eine Art gestalterischer Prozess folgt, wenn man gewisse Linien, gewisse Flächen noch mehr herausarbeiten möchte.
Es wird nicht eine Figur sein, es wird nicht ein Motiv sein. Es ist immer ein Spiel mit Farben, mit Elementen von der Straße, ein Spiel mit den Farben, die ihr euch zu eigen gemacht habt. Und immer dieser Prozess, an dessen Ende dann was steht, was wie auch immer interpretiert werden kann.
Ja. Ja, so kann man das sagen. Und weil du sagst, von der Straße, also die Arbeitsweise, weil wir eben aus der Urbanität kommen, ist eben auch sehr schnell und sehr spontan. Deswegen laufen die Handgriffe sehr, sehr schnell und spontan einfach ab, sodass die Intuition sich frei entfalten kann. Dass man den Kopf ausstellt, dass man so seine Gestaltung ausstellt, die kommt viel später. Erstmal muss man den Intellekt weglassen und intuitiv in die Arbeit reingehen.
Das heißt, es kann sein, das dauert nur eine Stunde.
Kann sein, dass nach einer Stunde was fertig ist für uns, wo wir sagen, der Prozess, der war jetzt ziemlich spannend. Okay, und dann werden Dokumentationsfotos gemacht, kommt eine neue Farbe, dann wird was weggerollt. Oder das ganze Ding wird weggerollt und dann entsteht was Neues mit diesem Impuls und mit dieser Energie, die die erste Wand ausgelöst hat, entsteht dann die zweite.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also das, was ich höre, ist eine tiefere Ebene von Freundschaft, was bleibt, also was über ja, ein Gespräch hinausgeht.
Mhm. Naja, die Kunst hilft uns ja auch, weil ich vorhin auch gesagt habe, das eigene Ego mal abstellen und die anderen mal kommen lassen. Das sind natürlich Schritte in der Kunst, die man auch in den Alltag mit integrieren kann oder den wir auch in den Alltag integrieren, dass wir uns gegenseitig zu sechst auch zuhören und das auch nicht nur in unserem Freundeskreis, sondern auch out of the box, also in der Gesellschaft. Da finde ich schon, dass Club 7 ein gutes Sozialtraining für mich die letzten Jahre war. Mit dem Respekt und mit der Sensibilität auf die Leute auf mich zugehen, gehe ich dann quasi auch auf die Leute zurück. Und das habe ich, würde ich sagen, zum großen Teil auch Club 7 zu verdanken und dieser ständigen Auseinandersetzung mit meinen 5 Freunden.
Wie fühlst du dich nach so einem Prozess?
Na, total euphorisiert. Ist meistens so. Im Prozess selbst bin ich oft in verschiedenen Gefühlswelten. Entweder es float für mich oder es float überhaupt nicht. Aber dann habe ich trotzdem das Vertrauen, dass irgendeine nächste Ebene wieder zu mir spricht und ich wieder mit ins Spiel komme. Am Ende haben wir gemeinsam wieder eine Sache zusammen gemacht, die uns wieder einen Schritt mehr zusammenschweißt. Und natürlich bin ich da voller positiver Energie und ganz voller Liebe.
Wenn ich jetzt nach Mike Okay frage, bist du da auch alleine? Also man sieht auch Arbeiten von dir hier. Hm. Sind das dann eher so Skizzen und ist das das Warten auf deine Freunde oder kannst du auch alleine gut arbeiten?
Es gab so ein Schlüsselerlebnis 2014, 15. Da haben wir eine Ausstellung gemacht, eine Club 7 Ausstellung, ohne ein Gemeinschaftswerk in den Vordergrund zu stellen. Das gab es auch, aber es ging eher darum zu zeigen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn alle von uns alleine Arbeiten erstellen. Und das hat sich für einige von uns ziemlich gut angefühlt, nach so vielen Jahren Gemeinschaftsarbeit haben wir uns, glaube ich, gefreut, auch mal alleine zu arbeiten. Und das ist auf jeden Fall bei mir und bei ein paar anderen von uns auch hängen geblieben. Daraus haben sich also Solokarrieren entwickelt, die aber trotzdem sich gegenseitig befruchten. Also die Gemeinschaftsarbeit befruchtet trotzdem auch die Solo-Karriere und umgedreht. Also die Erfahrungen, die ich alleine für mich mache, die bringe ich natürlich auch ins Kollektiv mit ein. Mhm. Und umgedreht genauso. Und bei Club 7 ist es für mich aber eher so, dass ich mich gar keinen Regeln unterwerfen möchte. Da bin ich komplett frei. Bei meinen eigenen Arbeiten habe ich schon Lust, in eine gewisse Richtung zu gehen und möchte mir vorher auch Rahmenbedingungen setzen, an denen ich mich so ein bisschen abarbeite. Also das kann jetzt eine bestimmte Technik sein, das kann eine bestimmte Farbpalette sein oder gewisse inhaltliche Themen, die ich für mich behandeln möchte, die mich bei der Gruppenarbeit gar nicht so interessieren.
Was sind das für Inhalte?
In meinen Arbeiten setze ich mich sehr doll mit Erinnerungen auseinander, mit meinen eigenen persönlichen Erinnerungen an meine Kindheit in der DDR und an meine Jugend im wiedervereinigten Deutschland. Das waren so sehr prägende Jahre für mich, an die ich mich oder an Details davon erinnere ich mich sehr, sehr gerne wieder. Und porträtiere Spielzeuge, Ikonen aus 90er-Jahre-Serien, schreibe Zitate nieder aus Songtexten, die mich damals berührt haben und komme dadurch mit Leuten aus meiner Generation auch ins Gespräch und quasi öffne Erinnerungstüren, worauf dann meistens ein Gespräch folgt.
Das möchte ich jetzt schon mal ein bisschen konkreter haben. Also ich hatte jetzt, du redest von Fernsehserien oder was meinst du?
Das, was wir damals empfangen konnten, ne? Also Ende der 80er Jahre lief ja dann, das kann man ja jetzt so sagen, ne? Wir haben ja heimlich ZDF auch geguckt, in Halle haben wir das empfangen und da kam Knight Rider, das A-Team, das kam schon vor der Wende, aber ich habe auch meine ganzen Holz- und Blechspielsachen aus dem Kinderzimmer porträtiert, die waren jahrelang meine Begleiter im Kinderzimmer. Ja, ich hatte so ein Blech-Ferrari, der ist so groß wie ein Schuhkarton ungefähr. Der hat auf ganz viele Leinwände geschafft in unterschiedlichen Varianten. Ich hatte auch kleine so Kunststoff-Zoofiguren. Und ich hatte auch Ritterfiguren. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte diesen einen Ritter, der hatte kein Pferd, den habe ich dann auf einen Löwen gesetzt. Die Figuren habe ich immer noch. Die haben es auch auf mehrere Leinwände geschafft. Also genau, das untermale ich dann gerne auch noch mit Zitaten aus dieser Zeit. Also ich war unglaublich krasser David Hasselhoff und Scorpions-Fan. Für mich war David Hasselhoff in dieser Zeit eine Ikone. Der hat in seine Uhr gesprochen und dadurch mit seinem Auto kommuniziert. Und er hat Menschen aus dem Meer gerettet mit seiner roten Boje, mit seinem Rettungsring bei Baywatch. Und er hat Lieder gesungen, I've been looking for freedom, und alles in so einer Zeit, wo dann auch die Wende so geballt war und man auch vom Volke so eine Energie gespürt hat, so eine Veränderung. Und dann hat er uns die Wende beschert, der gute David. Und ich war sein größter Fan.
Sehr cool. I've been looking for freedom, das ist dann da gelandet als...
Unter anderem, also ja, ich habe ziemlich viele Zitate von David Hasselhoff in meine Arbeiten eingeflochten, aber auch...
Wind of Change, sind das die Scorpions?
Nee. Wind of Change, genau, ja, ja. Was meine Figuren, die ich im Fernsehen so mochte, so vereint ist, dass sie Leuten geholfen haben, die in Not waren, und die Bösewichte wurden dann in die Flucht geschlagen. So, das war bei A-Team so, das war bei Michael Knight so, das war beim 6-Millionen-Dollar-Mann so, bei Colt Sievers, bei Hart aber herzlich, Jonathan und Jennifer Hart. Und dann sitzt man da als 10- bis 13-Jähriger, obwohl die Eltern das nicht wollen, vorm Fernseher, zum Teil auch samstagvormittags oder früh, wenn die noch geschlafen haben, habe ich mir dann meinen Wecker gestellt auf um 5, weil da hat dann das Kinderprogramm auf RTL oder auf Sat.1 oder Tele 5 angefangen. Und dann war ich eine richtig kleine Fernseheule. Also das, was ich jetzt immer kritisieren würde, auch bei meiner eigenen Erziehung oder bei der Erziehung meiner Kinder, habe ich damals selbst komplett durchlebt und hatte viereckige Augen. Und das sind aber alles so wunderbare Erinnerungen, die ich dann quasi, denen ich dann meine Arbeiten widme.
Am Ende ist das quasi die Aneignung von Skills.
MacGyver fällt mir da noch ein, die Aneignung von Skills. Ja, vielleicht zum einen, zum anderen spüre ich so eine Freude in mir, wenn ich daran zurückdenke, und dieses positive Gefühl, das kommt immer wieder auf, wenn ich quasi diese Zitate benutze und neu in meine Arbeiten reinflechte. Ich glaube, mir geht's ganz dolle um dieses Gefühl, dass ich das transportieren möchte, erstmal für mich, und dann ist natürlich ein positiver Beigeschmack, dass ich ganz viele Leute damit anspreche und wir dann dadurch in so ein Gedankenkarussell geraten, wenn wir uns darüber unterhalten. Ach, kennst du noch diese Serie und der Soundtrack dazu? Genau, und dann geht mir das Herz auf, weil ich mich da sehe als kleiner Mike, der heimlich vor der Glotze saß oder auch unter der Bettdecke heimlich noch Kassettenrekorder gehört hat, eigentlich ins Bett sollte und diese Sachen da verschlungen hat.
Wir haben uns ja heute für die Kunststiftung Sachsen-Anhalts zusammengesetzt, um gemeinsam über etwas zu reden, was ihr in der Leopoldina, vor der Leopoldina gestaltet. Worum geht's denn da?
Die Kunststiftung ist an uns herangetragen und hat gefragt, ob wir uns vorstellen können, bei der Jahresversammlung der Leopoldina 2026 ein Kunstwerk zu hinterlassen. Wir haben uns den Garten der Leopoldina herausgepickt. Das hat sich so ergeben. Bei der Begehung dieses Gebäudes ist uns ziemlich schnell klar geworden, dass der Garten irgendwie zu uns spricht. Und wir haben uns überlegt, eine große Installation zu bauen im Eingangsbereich, von der ausgehend noch an zwei anderen Orten im Garten kleine Satelliteninstallationen stehen, die sich nicht unbedingt anfühlen wie die große Installation ins Kleine skaliert, sondern schon wie eigenständige weitere Installationen, die aber Farben und Elemente der Hauptinstallation mittragen.
Apropos Kunst, die Kunststiftung hat dich schon mal unterstützt, mit der hast du schon öfter mal was zu tun gehabt. Was verbindest du mit der Kunststiftung?
Ich hatte mindestens zwei Stipendien schon bei der Kunststiftung als Einzelkünstler. Meine Freunde Krischi und Ingo hatten auch schon Stipendien bei der Kunststiftung. Wir haben hier mit diesem Raum, mit unserem Atelier auch eine Förderung erhalten, um hier temporäre Ausstellungen mit anderen KünstlerInnen stattfinden zu lassen. Insofern kennt die Kunststiftung uns eigentlich auch schon und hat uns, glaube ich, auch über Jahre auf dem Schirm, was wir so machen, wer wir so sind. Vor allem, dass wir kollektiv arbeiten. Und deswegen denke ich auch, dass sie uns gefragt haben, ob wir uns das Projekt vorstellen können an der Leopoldina.
Diese Kollektivarbeit, ja, die in den 90er Jahren entstanden ist, ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade irgendwie total trendy. Wart ihr da Vorreiter?
Ob ich Vorreiter bin, kann ich gar nicht so sagen, aber wir waren in einer Zeit aktiv, als wir selber auch gemerkt haben, hier bricht gerade eine große Welle los. Das war im Graffiti so und das war dann auch bei der Street Art so, in der wir uns auch total spannend auch wiedergefunden haben. Also, weil ich ja auch eingangs erzählt habe, dass wir von der Dose zum Pinsel, zu den nächsten Materialien. Und das sind ja Regelbrüche in der Graffiti-Szene, die uns aber die Street Art ermöglicht hat. Da durfte man dann mit Farbe, Pinsel, mit Papier, mit Kleister, mit verschiedensten Techniken an die Wand gehen. Und die Street-Art-Szene in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre in Berlin war natürlich am Boom. Es hat total Spaß gemacht. Überall gab es Straßenkunst und wir waren auch Teil davon. Wir sind es heute noch, nicht mehr in dem Maße wie damals, auch nicht illegal in den Straßen, aber wir arbeiten trotzdem mit Elementen der Straße und benutzen auch Räume mit einer besonderen Feinfühligkeit, also Räume, in der unsere Kunst entstehen soll. Die observieren wir ganz genau und gucken, wie können wir hier eine spannende Arbeit verrichten.
Wo kann man euch denn überall sehen, wenn ich jetzt gerne Club 7 Arbeiten sehen möchte? Wo finde ich was?
Ich sag mal bei Instagram.
Das ist die moderne Street Art, da öffne ich mein Telefon, Social Media.
So ist es, ne? Dadurch, dass wir sehr viele temporäre Projekte machen, ist es wirklich schwierig, jetzt den einen Ort zu nennen oder die Orte zu nennen, denn oft existieren die Kunstwerke nur für einen gewissen Zeitraum und dann werden sie wieder demontiert. Und sind wirklich nur noch in der Dokumentation dann einsehbar.
Sehe ich euch noch an der Wand, an der ihr euch kennengelernt habt?
Da waren wir schon lange nicht mehr. Das sollten wir mal wieder in Angriff nehmen in Halle Neustadt.
Dann habe ich eine letzte Frage. Wenn du dir vorstellst, also für dich jetzt als Mike Okay und natürlich auch für den Club 7, wenn es ein Projekt gäbe, von dem du träumst, was wäre das? Was würdest du gerne nochmal realisieren? Allein oder zusammen?
Allein habe ich gar nicht so den Wunsch. Da geht es mir wirklich darum, mit mir und meiner Leinwand im Atelier zu sein, mit mir selber in Gedankenaustausch zu treten. Mit Club 7 habe ich meistens immer Lust, Dinge zu machen, die wir noch nicht gemacht haben. Dadurch, dass wir schon sehr viel gemacht haben, liegt bei uns immer eine große Spannung darin, die Dinge zu vergrößern. Das klingt jetzt banal, aber man baut eine 5 Meter hohe Installation, beim nächsten Mal baut man eine 10 Meter hohe Installation.
Du brauchst so nach dem Motto. Irgendwie einen Kran, oder?
Zum Thema Größe hatten wir in Tel Aviv im Städtischen Museum der Stadt eine Ausstellung, in der es darum ging, Kollektive zu zeigen. Sollte quasi eine Ausstellungsserie werden. Wir waren das erste Kollektiv, das eingeladen wurde, um dort quasi ja eine Gruppenarbeit auf 2 Etagen oder 2,5 Etagen zu zeigen. Man kann sich den Raum so vorstellen, der war oder ist immer noch wie so ein altes Kaufhaus mit einem Lichthof in der Mitte, kreisrum die Wände, die wir bemalt haben. Und in den Lichthof haben wir eine 10 Meter hohe Installation gestellt, die zum Teil aus gesammelten Materialien aus den Straßen Tel Avivs zusammengebaut wurde. 2017, glaube ich. Die ist auch temporär. Es war eine Ausstellungsserie. 2 Monate oder ein halbes Jahr nach uns kam dann das nächste Kollektiv und hat den Raum wieder neu gestaltet.
Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Das heißt also, Think Big ist schon auch eine Idee, die du hast, noch mal ganz groß zu werden oder größer zu werden, eher zusammen?
Naja, es ist so eine Herausforderung. Wie will man wachsen? Ne? Wir haben ja schon diese Kommunikation, die wir über die Jahre entwickelt haben, die so sehr sensibel und respektvoll abläuft. Wir sind jetzt alle Mitte 40. Ich mache mir schon noch Gedanken, wie lange kann ich jetzt auf dem 30-stöckiges Hochhaus, das Gerüst hochklettern. Wie lange schaffe ich es noch in einem Steiger, irgendwelche hohen Wände zu bemalen oder krasse Gerüste und Installationen zu bauen? Und insofern ist einfach nur mein Wunsch, dass ich das noch lange mit Club 7 mache. Und ich denke, ich habe noch die Energie, dass ganz große Projekte noch umgesetzt werden können. Aber natürlich geht's auch für uns im Kleinen. Also uns ist wirklich wichtig, so der Zusammenschluss von uns 5 oder von uns 6, dass wir eigentlich uns eine ganze Weile noch so haben.
Das ist auch ein sehr, sehr schöner Wunsch. Mike, okay, danke für dieses Gespräch. Ihr seid zu finden auf Instagram oder jederzeit auch überall ansprechbar, wo man auch immer euch kennt und sieht. Und ja, entweder alleine oder eben in der Gruppe. Dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.